Der Matchplan der oberösterreichischen Nachrichten wird präsentiert von Raiffeisen Oberösterreich.
Es ist wieder Zeit für einen Matchplan und damit herzlich willkommen zur 49. Folge der Fußballsendung der oberösterreichischen Nachrichten. Ja, gleich zu Beginn und an dieser Stelle ein herzliches Danke an unseren neuen Partner für unsere Sendung. Danke an die Raiffeisen Oberösterreich. Und jetzt starten wir in die neue Folge und blicken heute zurück auf den dritten internationalen Spieltag des LASK. Donnerstagabend hat er stattgefunden und wir schauen natürlich gleich auf den nächsten Bundesligaspieltag, auf Spieltag Nummer 13. Der FC Blau-Weiß Linz, der hat dann Red Bull Salzburg zu Gast im Hoffmann-Personalstadion. Der LASK, der muss nach Vorarlberg, nach Altach, und zwar beide Spiele am Sonntag um 14.30 Uhr und wir schauen in die zweite Liga, denn die SV Ried, die ist zu Gast und zwar bei der zweiten Mannschaft von Sturm Graz. Da ist Anstoß Samstag um 20 Uhr und über all das spreche ich heute mit Günter Mayhofer, Sportredakteur und ausgewiesener Fußballexperte. Hallo Günter.
Hallo.
Günter, Cercle Brügge. Wie gehabt die Einordnung dieser Mannschaft? Letztes Jahr Vierter in der belgischen ersten Liga, knapp doppelt so viel wert, was eben den Marktwert betrifft, im Gegensatz zum LASK. Also hätte man das jetzt vorher gewusst, wie es ausgeht, und würde man den Spielverlauf wahrscheinlich ausklammern, dann würde man das 0:0 wahrscheinlich schnell kaufen, oder?
Ja, den Spielverlauf klammern wir halt nicht aus. Fakt ist, dass die belgische Liga vielleicht aktuell ein bisschen höher einzuschätzen ist wie die österreichische. Wenn er nur das Club Brügge auch in der Champions League gewonnen hat in dieser Woche. Ich würde mal so sagen, man muss den Punkt mitnehmen, es war aber viel mehr möglich. Und es ist halt schade, dass man sich nicht selbst belohnt hat für das, was man herausgespielt hat, gegen an diesem Tag einen Gegner, der ganz sicher zu schlagen war.
Ja, wir sprechen über die erste, dann über die zweite Halbzeit. Das war natürlich schon so, dass man sagt, in der ersten Halbzeit war relativ überraschend, denn es war ja das erste von drei Spielen, wo der LASK tendenziell nicht in der Favoritenrolle war und man hat den Gegner von Anfang an eigentlich zumindest gut im Griff gehabt.
Also aus meiner Sicht war zumindest die erste halbe Stunde war der beste Auftritt des LASK in dieser Europacup-Saison. Man hat nichts davon gesehen, dass Cercle Brügge wahnsinnig intensiv spielt, obwohl die in Bestbesetzung angetreten sind. Der LASK hat die richtigen Lösungen gefunden, hat richtige Räume bespielt und hat sich auch die eine oder andere Tormöglichkeit herausgespielt. Nach einer halben Stunde ist dann ein bisschen der Schwung verloren gegangen und Cercle hat sich ein bisschen in die Partie kämpfen können. Und die zweite Halbzeit ist dann unter ganz anderen Vorzeichen gestanden.
Ja, und unterm Strich sehr viele hängende Köpfe nach Schlusspfiff beim LASK und dementsprechend auch die Reaktionen.
Wir müssen die Tore machen und dann gewinnen wir das Spiel, ganz einfach. Ich glaube, die haben nicht einmal aufs Tor geschossen, auch in Gleichzahl. Erste Halbzeit, finde ich, waren wir richtig gut im Spiel, haben die Chancen rausgespielt. Ja, Treffen von 2 Metern in den Kopf. Mein Volley habe ich auch gut getroffen, geht auch nicht rein. Von dem her, ja, müssen wir einfach weiterarbeiten, dass wir diesen Ball einfach über die Linie bringen.
Wir sind über Halbzeit mit einem Spieler mehr und spielen uns sehr, sehr wenig Chancen raus. Das ist einfach Fakt. Da brauchen wir mehr Hunger, mehr Spieler in der Box, mehr Bälle in die Box rein und dann fällt irgendwann einmal ein Ball vor die Füße. Und so ist das einfach zu wenig.
Das ist kein mentales Problem. Wir spielen uns die Chancen raus, wir treffen den Ball eigentlich richtig gut ab und zu. Wie gesagt, sie retten auf der Linie. Ja, wenn der Ball 2 Zentimeter bei mir, wenn nach links geht, ist er drinnen. Von dem ist das kein mentales Problem. Wir haben die Qualität, das wissen wir. Wir werden trotzdem weiterarbeiten, wir werden trotzdem die Chancen wieder rausspielen. Am Sonntag geht es weiter und dann hoffentlich werden wir den Ball rein.
Ja, man hat gesehen, dass wir in der ersten Halbzeit sehr gut ins Spiel gefunden haben, direkt Chancen gehabt haben. Ich meine, mein Schuss kann einmal mit dem Pfosten ins Tor gehen. Das Momentum ist gerade nicht auf unserer Seite und trotzdem gibt es weiter zu arbeiten, mehr Hunger auf Tore zu kriegen, mehr Hunger auf Siege zu haben und dann wird das alles runter.
Ja, aber was heißt das denn, Günther? Fehlender Hunger? Ist das jetzt fehlende Zielstrebigkeit, fehlender Ehrgeiz?
Ganz ehrlich, ich kann das auch nicht richtig einordnen und kann es auch nicht richtig verstehen. Fakt ist, dass der LASK in der zweiten Halbzeit gegen Cercle in Unterzahl sich sehr schwer getan hat, weil Cercle war eigentlich nur noch darauf aus, Zeit zu schinden und das Ergebnis irgendwie über die Zeit zu bringen. Und sie haben das auch sehr, sehr gut verteidigt. Und da hat eben der LASK Probleme gehabt, gegen diesen tiefen Block irgendwelche Lösungen zu finden. Und wie man dann am Schluss die Brechstange mehr oder weniger ausgepackt hat, das heißt hohe Bälle in den Strafraum, ist genau das passiert, was Robert Schul gerade angesprochen hat. Da fällt vielleicht irgendwann einem der Ball vor die Füße, so wie es dann bei ihm in der Nachspielzeit schon war. Und da kann etwas passieren. So hat man immer das Gefühl gehabt, ein bisschen ist die Handbremse dabei, man will doch nicht das letzte Risiko gehen, weil dann fürchtet man sich doch wieder vor einem Konter. Insofern kann ich es ein bisschen nachvollziehen, aber der Hunger auf Tore und der Hunger zu siegen, der sollte doch da sein, das verstehe ich nicht ganz.
Ja, wir haben auch über diese Psychologie gesprochen, wie es denn da jetzt drinnen ausschaut in den Köpfen. Der LASK-Spieler jedenfalls, wenn es nach Markus Schopp geht, der hat auch in den vergangenen Spielen danach immer wieder gesagt, da waren einige gute Dinge dabei, viele Dinge, die nicht so gepasst haben. Das heißt jetzt irgendwie zusammengefasst beim Brügge-Spiel, was war gut? Weil gut war einerseits die Chancenauswertung nicht und auch nicht wirklich, dass man zwingend geworden ist, oder?
Also ich finde, in der ersten halben Stunde war das Herausspielen der Chancen sehr gut. Es hat sehr viel funktioniert. Man hat einen klaren Plan gesehen, was der LASK vorhat. Das hat man gesehen. Dann ist ein bisschen der Schwung verloren gegangen, wie gesagt. Und zweite Halbzeit haben die Lösungen gegen einen tiefstehenden Gegner gefehlt. Was aber gut war, man hat praktisch nichts zugelassen. Die einzige tatsächliche Torchance der Belgier war nach einem Eckball der Kopfball. Den hat Jörg Siebenhandel gut pariert. Sonst hat Sergei Brügge keine einzige Chance aus dem Spiel heraus gehabt. Und das war ja zuletzt auch die Achillesferse des LASK, dass mit einem langen Pass die LASK-Abwehr überspielt war. Das war überhaupt nicht der Fall, gerade gegen eine Mannschaft, die so vertikal spielt wie Sergei Brügge.
Ja, und gerade auch eben eine Mannschaft, vor der man ja sehr viel gewarnt hat mit diesem Angriffspressing, da hat offenbar nicht wirklich das gefruchtet, was sich der gegnerische Trainer, wir kennen ihn noch aus Ried-Zeiten, sich da vorgestellt hat. Könnte man auch sagen, Markus Schopp hat da sich gut darauf eingestellt, dieses Mal ja auch mit Sascha Horvath am Flügel.
Wie gesagt, der Plan hat gut funktioniert. Also Miro Muslic ist bekannt dafür, dass er Angriffspressing spielen lässt. Das hat er in Rieg gezeigt und das war auch die Erfolgsformel von Cercle Brügge in der vergangenen Saison in Belgien. Davon hat man nichts gesehen. Der LASK hat sich davon nicht unter Druck setzen lassen. Hat immer Wege gefunden und sei es mit einem langen Ball über die letzte Abwehrlinie der Belgier hinweg. Es hat halt nicht gereicht für ein Tor.
Ja, der LASK, das hören wir schon des Öfteren, der befindet sich in einem Prozess, das sagt Markus Schopp immer wieder. Ja, was hat denn das Spiel gegen Brügge jetzt gemacht mit diesem Prozess?
Es wäre fatal, unsere Spiele nicht am Resultat zu messen, also den Fehler mache ich ja sicher nicht. Aber es wäre fatal umgekehrt, alles nur immer am Resultat aufzuhängen. Also es ist ja wichtig, da einfach zu sehen, ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit sehr viel richtig gemacht haben gegen einen Gegner in Gleichzahl. Wir haben es leider verabsäumt dort, das eine oder andere Mal noch konsequenter im Torabschluss zu sein. Das ist jetzt etwas, was wir über Wochen schon als Thema haben. Und dass er in der zweiten Halbzeit mit einem Mann in Überzahl ein sehr defensiver Gegner auf dich wartet, das ist natürlich ein Spiel. Muss man geduldig sein, da muss man es vorbereiten. Und das ist etwas, solche Momente kommen halt auch nicht alle drei Tage. Das heißt, es ist wichtig, diese Momente richtig mit ihnen aufzuarbeiten, damit sie beim nächsten Mal noch besser vorbereitet sind. Aber klar ist es, noch einmal, der Prozess wurde angesprochen und mir ist total bewusst, dass wir den Anspruch haben, in allen drei Bewerben so lange wie möglich dabei zu sein. Da waren die einen oder anderen Resultate gut, dann gibt es das eine oder andere Spiel, was weniger gut ist, da war das Resultat vielleicht besser, dann waren wieder Resultate schlechter. Aber am Ende sind wir überall noch irgendwo dabei. Aber ich habe für mich einfach den Anspruch, klare Entwicklungsprozesse auch über diese Spiele erkennen zu können. Und dann gibt es Momente, wo sehr viel ersichtlich ist, und gibt es wieder Momente, wo weniger ersichtlich ist. Aber es interessiert niemanden. Deswegen, ich glaube, es ist wichtig, diese Spiele richtig auf den Nenner zu bringen. Und ich glaube, dass wir heute einfach wieder eine riesengroße Chance vergeben haben, drei Punkte zu machen.
Ja, korrigiere mich. Einerseits klingt es ein bisschen resignierend. Irgendwie auch so, ja, große Erwartungshaltung. Und du hast dann noch die Frage nach der Kopfsache nachgestellt. Das heißt, was hat man denn da gehört? An was wird denn Markus Schopp da jetzt arbeiten, wenn es eben nur um Kleinigkeiten geht, die da jetzt offenbar fehlen?
Ja, zuerst Resignation würde ich nicht sagen. Es ist einfach die Enttäuschung nach einem Spiel, das man gewinnen muss, das man aber nicht gewonnen hat. Das Problem, das es zu lösen gilt, ist besonders in diesem Match aufgefallen, dass halt die Schwierigkeit war, gegen einen tiefstehenden Gegner sich Lösungen zu erspielen, sich spielerisch vor das Tor selbst zu bringen und gute Abschlusschancen herauszuspielen. Jetzt wissen wir die Situation von Marin Ljubicic, der sich momentan enorm schwer tut, irgendetwas zustande zu bringen. Max Entrup dürfte noch immer nicht ganz voll fit sein, weil sonst müsste er spielen normalerweise, weil er zeigt den Zug zum Tor. Es ist halt, spielt sich halt wie so oft im Fußball viel im Kopf ab. Wenn der LASK in den Wochen davor Tore erzielt hätte, viele Tore erzielt hätte, dann wäre gestern Serkle Brügge mit 0:4, 0:5 nach Hause gefahren. Es war aber nicht so, es ist nicht so und deswegen muss man weiterarbeiten und es braucht ein Erfolgserlebnis.
Und es spielt sich viel im Kopf ab, am Platz ab und irgendwie muss man das auch dazu nehmen in dieser ganzen Geschichte auf den Tribünen, denn man kann sagen, drittes Heimspiel, jetzt international, es war gefühlt das dritte Auswärtsspiel für den LASK-Hintergrund. Wir haben darüber berichtet, die Ticketpreise, die offenbar zu hoch sind, jetzt hat man sogar die Preise reduziert, ist runtergegangen, dennoch gibt es noch immer diesen Fanboykott, da waren rund 100 Personen draußen vor dem Stadion, aber auch drinnen war die Atmosphäre nicht wirklich vorhanden. Jetzt wissen wir natürlich, wie wichtig es ist für einen Profisportler, dass man da vielleicht den letzten Punch bekommt, emotional, was die Höchstleistungen betrifft. Und du hast da in deiner Analyse und in diesem Zusammenhang an eine Europacup-Sternstunde vor 5 Jahren erinnert. Was war denn da los?
Ja, am Tag genau 5 Jahre vor diesem Spiel gestern hat der LASK gegen PSV Eindhoven gespielt. Eine Mannschaft, die damals top besetzt war. Mehrfaches am Marktwert gegenüber vom LASK. Und der LASK hat beim 4:1-Sieg und der LASK hat die in der zweiten Halbzeit aber vollkommen zerlegt. Und es war einfach, da haben sich Fans und Mannschaft gegenseitig so richtig angestachelt. Und der Funke ist auf beide Seiten übergesprungen und das war halt gegen Brügge so gar nicht der Fall. Und ich denke, wie gegen Djurgården, wo du nach 2:0-Führung dann noch 2:2 spielst, vielleicht ist genau diese paar Prozent haben gefehlt, um einen Sieg zu erringen.
Ja, schade, natürlich nur rund 8.500 Fans im Stadion und in diesem Zusammenhang sei auch noch der erwähnte LASK, der bemüht sich um seine Fans. Jetzt gibt es da auch eine Aktion rund um das letzte Bundesliga-Heimspiel in dieser Saison am 1. Dezember gegen die Wiener Austria. Da dürfen die Kinder ganz nah dran sein und hinter die Kulissen blicken der Raiffeisen Arena. Günther, jetzt schauen wir auf die Bundesliga-Tabelle. Und sehen da den LASK auf Platz 9, da fehlen nur 2 Punkte auf Platz 6, auf über den Strich sozusagen. Jetzt geht es gegen Altach vor der Länderspielpause und da nur nah wäre es jetzt richtig wichtig, dass man da einen Dreier mitnimmt, oder?
Nicht nur richtig wichtig, ich denke, es ist fast Pflicht. Die Spiele werden immer weniger. Wann, wenn nicht jetzt? Ich weiß, die Situation ist schwierig. Vielleicht auch Müdigkeit ein wenig dabei und die Enttäuschung musst du verarbeiten. Aber in Altach sollte gewonnen werden, muss es immer schwierig im Fußball, sollte gewonnen werden, weil der 6. Platz ist das Mindestziel nach 22 Runden, das ist ganz klar.
Ja, eben. Also sollte, müssen, alles immer eine Kopfsache. Denn wenn man etwas muss, dann wird sich das wahrscheinlich auch irgendwie auf den Kopf auswirken. Und wenn wir jetzt dann auch noch auf das Restprogramm schauen, dann geht es nämlich dann nach Salzburg, dann gibt es noch das Spiel beim WAC, dazwischen Heimspiel gegen die Austria, hat das Restprogramm dann noch in der Conference League und dann, Günther, ein bisschen vorausschauend, aber wir werden uns dann wahrscheinlich mit einem Sportdirektor Markus Schopp genauer auseinandersetzen, oder?
Ja, dann ist die Winterpause, dann hat er womöglich die Chance, etwas am Kader zu verändern, etwas in seine Richtung zu bringen. Die Frage ist halt, wie soll das gehen? Ich gehe mal davon aus, dass es, ja, vielleicht wird es Zugänge geben, aber Voraussetzung ist einmal, dass es Abgänge gibt. Der Kader ist groß genug, auch wenn es momentan nicht so aussieht, weil zu viele Spieler ausfallen. Veränderungen sind halt schwierig. Natürlich gibt es den einen oder anderen Punkt, wo man ansetzen sollte, wo der Sportdirektor weiß, was der Trainer braucht. Aber es ist halt schwierig, der Kader ist groß genug. Ich glaube kaum, dass viel Neues kommt, wenn nicht ein paar Spieler weggehen.
Ja, schauen wir mal von Spiel zu Spiel. Das ist jetzt wahrscheinlich auch das Wichtigste beim LASK. Und zwar dann am Sonntag 14.30 Uhr in Altach hoffen wir da auf 3 Punkte. Und damit kommen wir zum FC Blau-Weiß Linz, Günther. Die Leistungen, die sind bzw. waren gut, aber nicht gut genug, um tatsächlich auch Spiele zu gewinnen. Und auch wenn da jetzt keine Panik aufkommt, ja, da wird in Zukunft doch einiges zu verbessern sein, Trainer Gerald Scheiblinger.
Wir verteidigen den eigenen Strafraum einfach nicht gut genug oder nicht konsequent genug über die gesamte Spieldauer. lassen einfach dann zu viel zu und haben dann auch nach Ballgewinn zurzeit einfach zu wenig Ideen dann im letzten Drittel, haben dann viele Kontermöglichkeiten, die wir aber nicht zu Chancen ummünzen und da müssen wir uns jetzt wieder steigern und müssen auch wieder ja, die 1-2% wieder mehr am Platz lassen und denke dann, ja, haben wir wieder eine Chance, Spiele zu gewinnen in der Bundesliga.
1-2% reichen für Punkte?
Ja.
Das reicht. Das ist, da geht es tatsächlich um ganz wenig bei Blau-Weiß.
Ja, ja. Es hat zu Saisonbeginn fast alles nahezu perfekt funktioniert. Und jetzt funktioniert es halt eben nicht mehr ganz so perfekt. Dann ist der Pass einen Meter weiter, die Positionierung einen Meter woanders. Und dann nimmst du automatisch das Tempo heraus oder der Ball ist sofort weg.
Ja, genau. Stichwort Kleinigkeiten. Es war es da bei der Austria so, bei dem Siegtreffer. Für die Violetten, da ist man in einen Konter gelaufen, das war eigentlich ein bisschen untypisch. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, sind das lediglich Kleinigkeiten, die man da verbessern muss, Christian Dobras?
Ich glaube, bei der Austria war es eher Dummheit von uns, wenn du auswärts 1-0 führst und zweimal eigentlich bei den zwei Gegentoren in einen Konter reinlaufst, dann stimmt einiges nicht, glaube ich. Von dem her waren es für mich Dummheiten. Aufgrund der ersten Halbzeit hätten wir wahrscheinlich schon eher das 2 oder 3-0 machen können, wenn wir die Chance vorne besser ausspielen. Aber das ist im Fußball oder in der Bundesliga wahrscheinlich so, wenn du dann vorne die Chancen nicht machst, dann bekommst du das halt gegen die Austria. Und da gilt es wahrscheinlich daran, besser zu arbeiten oder das zu umsetzen dann gegen Salzburg.
Ja, wir reden noch über Salzburg. Davor, Dobras sagt, da stimmt einiges nicht. Was für dich jetzt auch Dummheit unter Anführungszeichen oder bleibst du dabei? Das sind Kleinigkeiten, das hat jetzt nicht mit fehlender Qualität oder Routine zu tun.
Es ist ein schmaler Grat zwischen Mut und Übermut. Wie vorhin gesagt, in den ersten Partien hat vieles perfekt funktioniert. Und jetzt versucht man es auf die gleiche Weise, ist aber nicht ganz so sauber. Und dann ist halt die Offensivaktion schneller zu Ende, als man glaubt, mit einem Ballverlust. Darauf ist man hinten nicht, in der Restverteidigung, nicht so gut vorbereitet. Und dann wird halt aus dem Mut wird Übermut und dann wirst du bestraft von einer Austria, die immer besser in Schwung kommt.
Ja, was sagt denn der Trainer zu diesen Dummheiten, wie Christian Dobras sie bezeichnet hat? Oder würde man vielleicht rückblickend etwas anders machen?
Es geht nicht um was anders machen, sondern das, was man macht, besser machen. Ich denke, dass wir einfach wieder genauer sein müssen und vor allem konsequenter. Vor allem, wir haben viele gute Phasen im Spiel, aber wir vernichten dann eigentlich unser Spiel, indem wir dann einfach unachtsam sind in gewissen Situationen. Und das müssen wir einfach wieder abstellen. Und das müssen wir als Mannschaft abstellen. Da geht es nicht um einzelne Spieler, sondern wir müssen da einfach wieder konsequenter und konzentrierter sein. Ja, es ist immer ein Mix. Ich denke, es gibt da viele Gründe für Siege. Es gibt da viele Gründe für Niederlagen. Dann gibt es auch noch den Faktor Zufall, der im Fußball natürlich auch eine große Rolle spielt. Wir haben in Graz gegen Sturm einen abgefälschten Schuss bekommen. Jetzt das 1-1 in Wien war eigentlich ein nicht gewollter Assist. Aber trotzdem muss man das ernst nehmen, denn man muss einfach dann Spiele auf die eigene Seite bringen. Und das haben wir uns zurzeit vielleicht nicht zu 100% verdient. Da müssen wir fleißiger sein und da werden wir ansetzen.
Ja, abschließend vielleicht zu Austria noch. Da hat man verloren beim Team der Stunde, kann man sagen. Die haben 5 Siege in Folge gefeiert. Und jetzt, sie hat den Faktor Glück angesprochen. Wie viel Glück wird es brauchen gegen Salzburg für einen Punkt?
Glück ist eine Kategorie, mit der kann ich im Fußball eher weniger anfangen. Mir hat einmal ein Trainer gesagt, harte Arbeit wird immer belohnt. Es ist genau das, was der Trainer sagt. Man muss sauberer sein und gegen Salzburg halt noch viel sauberer. Da braucht es halt fast das perfekte Spiel inzwischen wieder. Wenn Salzburg zumindest ein wenig daran anknüpfen kann, was die Mannschaft gegen Feyenoord gezeigt hat.
Stichwort Feyenoord, wir waren da der Vollständigkeit halber vor dem Feyenoord-Spiel beim Blau-Weiß-Training mit dabei und haben uns die Ausgangslage für dieses Heimspiel beschreiben lassen von Thomas Guiginger und von Trainer Scheiblinger.
Gegen Salzburg sind immer sehr, sehr schwierige Spiele, egal ob sie vielleicht gerade im Flow sind oder nicht, aber jeder weiß, was für Qualität Salzburg hat und aber wir müssen als Mannschaft agieren und wenn wir als Mannschaft agieren, vor allem gegen den Ball und dann im Ballbesitz, vor allem an die Umschaltsituationen, die wir gegen die Austria nicht gut genutzt haben, einfach besser werden. Und dann sage ich, ist immer was drinnen und wir müssen einfach schauen, dass wir einfach die Schlagzahl über 90 Minuten am Platz bringen und dann ist schon was möglich.
Ja, wir müssen aber schauen, dass wir mit mehr Überzeugung unser Spiel spielen als Salzburg. Und ich denke, dass beide Spielphilosophien ähnlich sind. Wir müssen natürlich adaptieren, weil wir jetzt wenn wir viel Raum hergeben, einfach im Nachteil sind vom Tempo her. Das ist der große Vorteil von Red Bull. Da müssen wir halt schauen, dass wir wenig Raum hergeben, aber dann trotzdem mit vollster Überzeugung spielen. Und wie gesagt, über 95, über 100 Minuten. Und die Chance, die wir auf jeden Fall haben, dann, wenn sie da ist, nutzen.
Vollste Überzeugung, dass es dieses Jahr klappen wird mit dem Aufstieg. Und damit kommen wir gleich Schussvolley zur SV Ried. Günther, die Innviertler, die haben jetzt dieses Spitzenspiel bei der Admira verloren. 1:0 mit Josef Weberbauer hat da, wie berichtet, ausgerechnet ein Ex-Rieder dieses Tor erzielt. Und jetzt, korrigier mich, ist plötzlich wieder alles irgendwie unangenehm.
Ja, es ist unangenehm, keine Frage. Wenn du mit einem Zweijahresplan antrittst, bist im zweiten Jahr, das Ziel ist der Aufstieg, du hast die beste Mannschaft und läufst jetzt hinterher, dann ist das unangenehm.
Ja, wie ist denn die Analyse nach dieser Niederlage im Spitzenspiel gegen die Admira ausgefallen, und zwar von Trainer Maximilian Senft?
Ja, die Analyse war relativ simpel. Wir haben, glaube ich, sehr ordentlich verteidigt, haben wenig zulassen, aber waren offensiv zu ungefährlich. Und es hätte ganz viele Momente gegeben, wo wir offene Bälle haben, die wir hinter die Kette spielen hätten können, die wir dann entweder nicht gut ausgespielt haben oder der letzte Laufweg nicht passt hat. Ja, und im Endeffekt ist dann eben ein Spiel rausgekommen, wo wir offensiv auf jeden Fall zu ungefährlich.
Ja, aber zu ungefährlich auch, weil offensiv unter anderem Ante Bajic und Saliu Sané da jetzt länger ausfallen, oder?
Natürlich hilft es nicht, wenn Leistungsträger ausfallen, das ist keine Frage. Aber in diesem Fall hätte das, glaube ich, keinen großen Unterschied gemacht, weil der Trainer hat es ja selbst gesagt, die Bälle hinter die Kette sind nicht gekommen, dort hätten die Spieler, die Empfänger sein sollen, die wären gar nicht ins Spiel gekommen, egal wer da vorne steht.
Aber das heißt, gibt es für dich jetzt eine Trainerdiskussion? Da hat Sportdirektor Vierler das Vorbild Blau-Weiß Linz hergenommen. Da gab es ja die Situation, dass es nicht unbedingt so rund gelaufen ist und dennoch hat man an Trainer Scheiblinger festgehalten.
Naja, ganz lassen sich die Situationen natürlich nicht vergleichen. Bei Blau-Weiß war es so, dass der Aufsteiger damals in den ersten Partien Probleme gehabt hat und viel Lehrgeld bezahlt hat. Da hat man am Trainer festgehalten und wie sich erwiesen hat, war das die total richtige Lösung, weil er die richtigen Antworten auf die Fragen gefunden hat, die Bundesliga gestellt hat. Was anderes ist jetzt bei Ried. Die Ergebnisse sind vielleicht auch ähnlich schlecht. Aber Ried hatte schon bewiesen, dass es in dieser Liga geht. Ich verweise auf den Saisonstart und jetzt aber funktioniert es nicht mehr. Also die Situation ist eine andere.
Ja, dennoch muss man sagen, es ist jetzt nicht leicht, dass man da aus der zweiten Liga so einfach raufmarschiert. Und Sportdirektor Vierler, der hat auch gesagt, er will jetzt keine wöchentliche Ja-Nein-Diskussion rund um den Trainer. Denn, Vierler sagt das, Maximilian Senft ist ein super Trainer, der wie mit dieser aktuellen Situation jetzt umgeht.
Ja, indem ich einerseits mich schon im Vorhinein auf die Saison vorbereitet habe und mich auf diese Szenarien ja auch vorbereite und mich dieser Ergebnisdruck ja seitdem ich hier bin begleitet und der auch einfach Teil des Trainerjobs ist. Ich glaube, sonst darf man auch gar nicht Trainer werden. Das Entscheidende ist, dass wir uns aufs Spiel fokussieren, dass wir unsere Trainings ordentlich durchplanen, dass wir die richtigen Kniffe auf der mentalen Ebene hinkriegen für die Jungs. Es geht ja darum, dass die Jungs dann im Endeffekt performen am Samstag und bin ich sehr zuversichtlich, dass man die Woche die richtigen Knöpfe drückt.
Genau, und für das Spiel eben dann am Samstag 20 Uhr bei der zweiten Mannschaft von Sturm Graz, die einen richtigen Lauf haben, 8 Spiele in Folge nicht verloren und dazu Rückenwind aus Dortmund, da hat man gewonnen, 3:2, und zwar die U19. Hat das irgendwie etwas zu tun jetzt mit diesem Spiel für die Rieder?
Ja, auf der einen Seite ist natürlich das ein Push für das Selbstvertrauen, für einen Teil der Mannschaft, für die U19-Spiele von Sturm Graz 2. Andererseits ist es natürlich eine zusätzliche Belastung gewesen unter der Woche. Die hatte Ried in diesem Sinne jetzt nicht. Was schwierig ist aus meiner Sicht für Ried ist, dass mit Manfred Zakaria ein Spieler spielt, der bis vor kurzem noch im Nationalteam war. Nur zur Erinnerung, er hat sich ein bisschen verpokert, er wollte wechseln im Sommer und dann hat man oben, also in der Bundesliga, für ihn keine Verwendung mehr gehabt. Und er nutzt dieses Sprungbrett nicht nur, um sein Geld zu verdienen, sondern er will tatsächlich Fußball spielen und will sein Level halten, damit er vielleicht im Winter jetzt wechseln kann. Also es ist für ihn keine Strafe, da zu spielen, und das zeigen auch seine Tore und seine Leistungen. Und dann haben wir noch mit Arjan Malic und mit Belmin Beganovic zwei Ex-Rieder, die auch vielleicht zum Einsatz kommen könnten.
Ja, wird auf jeden Fall ein schwieriges Spiel, kann man sagen. Vor der Länderspielpause, das ist ja auch immer so ein Faktor. Wie würdest du die SV Ritter jetzt irgendwie einschätzen? Wie tickt sie aktuell? Man hat ja trotzdem immer wieder gesehen und gehört, der Trainer, der sitzt nicht immer so leicht im Sattel. Jetzt vertraut man Maximilian Senf tendenziell schon relativ lange.
Ja, das ist die Entscheidung des Vereins. Aber irgendwann greifen immer die Gesetze des Fußballs, was den Trainerwechsel betrifft. Wenn es nicht läuft, dann wird man überlegen. Die Frage kann man besser beantworten oder zielführender beantworten am Samstag, vielleicht nach dem Schlussbrief. Wenn es dann 8 Punkte Rückstand sind, wird zumindest öffentlich die Trainerdiskussion so richtig losgehen. Wenn es vielleicht nur noch 3 sind, dann wird es leiser sein.
Schauen wir noch kurz auf die Tabelle. Also da ist alles noch drinnen, nach oben, nach unten. Wir halten natürlich den Innviertlern die Daumen. Günther, danke dir fürs Gespräch und deine Analyse. Und das war sie, die 49. Folge der Fußballsendung der Oberösterreichischen Nachrichten. Ja, wie angekündigt, wir machen keine Pause. Wir sind nächsten Freitag dann zurück für Sie, dann mit der österreichischen Fußballnationalmannschaft. Denn die Nations League, die steht an am Donnerstag. Da ist man auswärts in Kasachstan zu Gast. Und am Sonntag kommt es dann zur Entscheidung im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen Slowenien. Und damit sage ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal beim Matchplan der Oberösterreichischen Nachrichten auf TV1, auf Nachrichten.at und allen gängigen Podcast-Plattformen.
Der Matchplan der Oberösterreichischen Nachrichten wird präsentiert von Raiffeisen Oberösterreich.